Ja, hi zusammen, ich bin Lea Wagner, ich bin Sportmoderatorin und was ich oft zu hören bekommen ist, ja und magst du dann auch Fußball? Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, und wie geht's deinem Vater so? Das höre ich tatsächlich auch immer häufig.
Liebes Team, ich begrüße euch zu einer neuen Knallerfolge, die außerdem ganz wunderbar zu den Olympischen Winterspielen passt. Unser neues Team-Member arbeitet nämlich direkt aus Peking, damit wir hier in Deutschland die bestmögliche Übertragung bekommen. Ihr dürft also gespannt sein. Wir sprechen in der heutigen Folge aber nicht nur über Wintersport, sondern hören einen weiteren ganz interessanten Weg, wie man es in die sportjournalistische Welt schaffen kann und, um ganz konkret zu sein, vor die Kamera. Wir lernen, dass auch Moderatorinnen mal nervös sein können, wie unser neues Teammember mit Selbstzweifeln umgeht und welche Rolle das Thema Work-Life-Balance für sie spielt. Außerdem bringt sie uns einen coolen Tipp bei, wie man im richtigen Moment präsent sein kann. Sie empfiehlt uns außerdem ein paar coole Bücher, die ihr nachlesen könnt und wie man rasende Gedanken in den Griff kriegen kann. Also es ist wirklich wieder eine ganz tolle Folge, ganz vielfältig. Hoffentlich findet ihr sie auch so cool und ich bin schon wieder ganz dankbar für all die coolen Mädels, die ich hier kennenlernen darf. Deshalb jetzt nochmal ein riesengroßes Dankeschön an dich und Bühne frei für Lea Wagner. Geil. Und was antwortest du denn so? Also ich schätze, Fußball magst du tatsächlich auch und
ja,
machst es nicht aus Fake?
Ja, da antworte ich tatsächlich. Spaß. Ich glaube, das wäre blöd, wenn ich es nicht mögen würde. Hätte ich wenig Spaß an meinem Job. Und bei meinem Papa ist variiert. Also wenn mich das tatsächlich völlig fremde Menschen fragen, habe ich es auch schon mal gebracht, dass ich dann einfach sage, gut, und wie geht's deinem Vater so? So, also ja, was interessiert dich das? Also so, und dann erkundige ich mich manchmal auch einfach dann nach dem Wohlbefinden der Eltern von meinem Gegenüber so.
Wow, okay. Kriegst du die Vaterfrage auch oft? Das habe ich mich schon mal im Vorfeld auch gefragt. Wie oft wirst du mit deinem Dad assoziiert oder wie oft musst du dir das anhören?
Kommt drauf an, in welcher Blase man sich so bewegt. Jetzt bei den Skispringern gar nicht, aber im Fußball schon häufiger. Gerade wenn ich alte Kollegen mal wieder treffe, die ich lange nicht gesehen habe, dann ist echt sogar die erste Frage, bevor man fragt, und wie geht's dir so, sondern und wie geht's deinem Papa so?
How's that?
Und das ist aber überhaupt gar kein Problem. Also ich finde es gar nicht schlimm. Ich finde es nur manchmal so ein bisschen befremdlich so. Also, ja.
Ja, ja. Ich grüße ihn lieb von dir,
genau.
Thomas. Aber gut. Wir wollen heute nicht über deinen Dad sprechen, sondern wir möchten dich besser kennenlernen, liebe Lea. Und deswegen begrüße ich dich jetzt nochmal ganz offiziell und bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und heiße dich auch ganz herzlich willkommen in unserem Team hier und freuen uns, sage ich schon, ich spreche in Wir-Form hier von
das
der
Team.
Heftigen Audience, genau, vom Team, dass wir dich heute am Start haben. Und ich sage es nochmal, herzlich willkommen, liebe Lea Wagner.
Vielen Dank, liebe Lisa, ich freue mich sehr, dass ich Teil des Teams heute werden darf.
Yes, das darfst du auf jeden Fall. Und um die Tradition des Teams auch beizubehalten, darfst du erstmal, bevor wir hier in unsere Unterhaltung starten, dich jetzt nochmal vorstellen, so wie du dich wie auf so einer FIFA-Karte oder auf einer Quartettkarte vorstellen würdest. Was würde stehen, wenn ich Lea Wagner draufstehen, wenn ich Lea Wagner als Karte ziehe?
Boah, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ich spiele kein FIFA gar nicht, wie so FIFA-Karten aufgebaut sind.
Deswegen
wahrscheinlich mein
ich
Verein, Name, Alter. Lea Wagner, 27 Jahre alt, 94 geboren, 1,70, knapp groß, 1,69 und Sportmoderatorin bei der ARD. Ja.
Ja, das klingt doch ganz solide.
Ja.
Und da wollen wir gerne tiefer direkt einsteigen. Wie ist es denn für dich damals dazu gekommen, Moderatorin zu werden und auch zur ARD zu kommen. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist tatsächlich so ein bisschen, wenn ich jemanden das erste Mal treffe oder so, dann ist es ganz oft, nachdem ich sage, ja, ich bin Moderatorin, dann ist es immer so, ah, und was willst du mal machen oder wo soll es später hingehen? Mhm. Und ganz oft werde ich gefragt, so, willst du irgendwann mal die Tagesschau moderieren, tatsächlich.
Echt? Tagesschau?
Ja, voll. Also so die Sport... Sorry, die Sportschau.
Sportschau, okay. Ich dachte gerade, so Tagesschau habe ich jetzt noch nicht gehört.
Random. Nee, Sportschau. Aber ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber das ist so voll für ganz viele Leute so das offensichtliche Ziel eines jeden Moderators oder einer jeden Moderatorin.
Ja.
Und du bist bei der Sportschau, nicht bei der Tagesschau. Mhm. Und vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie das gestartet ist, ob das immer schon dein Ziel war und wie du den ersten Schritt gemacht hast.
Also Moderation lange gar nicht. Ich wollte, da war ich 15 und da wollte ich Sportjournalistin werden, weil wir in Baden-Württemberg so ein Schülerpraktikum haben. BOGI nennt sich das, mhm. Berufsorientiertes Gymnasialpraktikum, glaube ich.
Witzig.
Und das habe ich über Kontakte, ja, es klingt süß, ne? Über Kontakte dann beim SWR-Fernsehen der Sportredaktion bekommen. Und so ein, ich merke es ja jetzt, deshalb setze ich mich dann auch immer sehr dafür ein, dass wir unsere Schülerpraktikanten aufnehmen, denen viel zeigen, weil die haben halt keinen Nutzen. So, die nerven natürlich nur, stellen dumme Fragen und können noch nichts und können dir deshalb auch nicht helfen. Und deshalb war es schwierig, sowas zu bekommen. Und dann habe ich...
ganz nett beschrieben hast
ja,
du
das. Ja, ist natürlich so. Ne? Also ich meine, ich war auch so. Also gerade so mit 15 klar. Jahren, was willst du denen denn geben? So, ich kann auch nicht mehr Kaffee kochen. Und das war echt so... aber das habe ich dann bekommen. Und da war ich in Mainz in der Sportredaktion tatsächlich mit meinen 15 Jahren. Und es war einfach saumäßig aufregend. Alleine dieses... Yes. Also ich war krass fasziniert davon, wie Fernsehen gemacht wird. Also ich weiß noch als Kind, als ich zum ersten Mal verstanden habe, wie Musik gemacht wird, dass es wirklich eine Stimme ist, die ich da höre und Instrumente, die Leute spielen. Also das ist nicht irgendwie, keine Ahnung, am Computer, sondern also das sind Instrumente so. Also so als ich das erste Mal gepeilt habe, das weiß ich noch als kleines Kind. Und als ich dann gepeilt habe, wie Fernsehen entsteht, dass man nicht irgendwie in der Luft was macht und auf einmal läuft es da, sondern so... dass ich damit auf Dreh war. Ich weiß noch, wir waren am Olympiastützpunkt. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Sportler das war. Aber wir haben Porträt gemacht und haben dann halt stundenlang gedreht. Das war im Sommer. Dann wurde der Beitrag geschnitten, dann wurde der vertont. Ich war überall dabei und saß dann abends mit meinen Großeltern, die wohnen in Mainz, auf dem Sofa und habe das dann halt gesehen. Und fand das total faszinierend, wie man bei diesem Entstehungsprozess dabei ist, aber dann eben auch abends das Produkt zu seiner Arbeit in der Hand hat. Und das fand ich extrem
kann ich mir
cool.
Sehr gut
und seitdem wollte ich das machen eigentlich, ja.
Ja, geil. Und dann ging es weiter nach dem Bogi.
Genau, nach dem Bogi ging es dann steil nach oben. Nee, ich weiß doch, Lisa, ich bin eingeschlafen im Auto, weil ich das alles so anstrengend fand, weil ich das so aufregend fand. Das war mir super peinlich. Und ich habe echt mit meinen 15 Jahren versucht, meine Augen offen zu halten.
Im Produktionsauto,
mit dem kompletten Team, Kamerateam und so. Ich merke so, wie mein Kopf nach vorne fällt, weil ich mich nicht mehr wach halten konnte.
Du warst der Bogi.
Das war so aufregend alles, ja. Nee, und dann habe ich mit 17 Jahren Abi gemacht und habe dann sehr schnell angefangen zu studieren an der Hochschule der Medien.
Hast du Abi gemacht?
Mhm, G8, erster Jahrgang.
Ja, aber krass, ich habe 2010 Abi gemacht und ich war da 19, ich war auch G8, aber Hamburg, erster Jahrgang. Das ist wahrscheinlich noch anders.
Auch früh eingeschult, aber krass, also nee,
aber ich wollte gerade sagen, was fällt was.
Genau, und dann studiert und dann habe ich mein Volontariat gemacht und habe während des Studiums, ich habe in Stuttgart studiert, halt einfach den Draht zum SWR gehalten. Habe da schon als studentische Hilfskraft in der Sportredaktion ausgeholfen, habe den alten, nicht alt vom Alter her, aber den Sportredakteuren, die das schon lange machen, einfach zugearbeitet und so. Und habe dann immer so ein bisschen Recherchemappen erstellt. Matzer nennt man das, ich weiß nicht, ob das was genau. Also habe dann wenn die Spielberichte gemacht haben für unsere Sportsendung, habe ich einfach so zwischenagiert zwischen dem Cutter, der es dann zusammengeschnitten hat, und dem Kommentator, der dann seinen Spielberichtstext geschrieben hat, habe ich koordiniert. Und so kam dann der Kontakt und dann habe ich mich während des Volos einfach sehr bemüht, da dran zu bleiben. Habe immer wieder Arbeitsproben geschickt und so ein kleines Volo-Update. Habe wirklich auch versucht, nicht zu nerven, aber ich glaube, ich war irgendwann echt nervig, weil ich halt einfach unbedingt meinen Fuß in der Tür lassen haben wollte, bleiben lassen haben wollte. Und so kam ich dann da auch wieder hin.
Bleiben lassen haben.
Haben lassen sollen, bleiben wollte. Können. Wer soll da drin so sein? Ja.
Fuß in der Tür auf jeden Fall. Ja, so interessant. Und das habe ich dich schon mal in einem anderen Podcast auch erzählen gehört. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Und ich fand es so interessant, zum einen dein Volo nochmal da ein bisschen konkreter reinzufühlen, weil das wäre ja für Mädels oder natürlich gerne auch Jungs, die jetzt hier zuhören, ein ganz interessanter Faktor. Was macht man alles in einem Volo? Weil für dich war das auch total wegweisend für die Zukunft, richtig? Weil du hast da schon angefangen zu moderieren und also früh schon ein Gefühl dafür bekommen, was bedeutet das, auch vor der Kamera zu stehen, nicht nur Matza zu sein. Und du hast da erzähl doch mal, was du im Volo gemacht hast. Besser, wenn du es erzählst.
Genau, da war ich 21, glaube ich. Mit 21 habe ich angefangen, mein Volo zu machen. Und das war ein Lokalsender, also ATV in Augsburg. Und da haben wir alles gemacht. Wir hatten keine Kameramänner, wir hatten keine Cutter. Wir haben echt alles selbst gedreht und geschnitten.
Ja.
Und irgendwie war das echt eine harte Schule, aber total gut, weil jetzt ist man mega dankbar, wie gut man es hat, so wenn man ein Team um sich rum hat, nicht alles alleine machen muss. Mhm. Und da war es aber so, dass die so ein Landkreismagazin geplant hatten. Hallo Günzburg hieß das.
Süß.
Ja, und die Moderatorin, die das eigentlich machen sollte, war dann aber in Elternzeit. Und dann habe ich halt gesagt, ich hätte da Bock drauf und musste dann so ein, wie so ein kleines Casting, so ein bisschen Probemoderation aufzeichnen, das denen zeigen. Sie haben mir das dann auch tatsächlich zum Abschluss meines Volos geschenkt, auf einer DVD, meine allerersten Schritte vor der Kamera.
Süß.
Ich habe mich bis heute nicht getraut reinzuschauen, weil ich echt am Anfang so Angst vor Fremdscham hatte. So eigenem Fremdscham, also eigentlich Eigenscham.
Eigentlich. Heute nochmal machen und dann hinterher nochmal kurz sagen,
niemand
war.
Bekommt das, niemand. Dieses Tape ist echt so. Genau, und da kam das dann. Und dann habe ich Hallo Günzburg moderiert. Und
hey, aber nochmal, so schlimm kann es gar nicht gewesen sein, weil du hast dann Hallo Günzburg gekriegt und danach ging es ja auch weiter.
Die haben auf mich vertraut, irgendwie offenbar. Genau. Ja, und dann habe ich dieses Landkreismagazin moderiert und war bei ganz vielen, so richtigen, wie nennt man das, so bayerischen Kulturveranstaltung, auch so bei einem Strickkurs mal und so, wie spinne ich Wolle, halt solche Sachen.
Ja,
klar. Ja, und hab das dann gemacht und hab aber immer, wenn ich irgendwas einigermaßen vorzeigbar fand, das dann halt dem SWR geschickt.
Und das finde ich so interessant, da würde ich gerne nochmal reinsteigen, weil ich würde mir so wünschen, dass das hier jemand hört und so denkt, hey krass, das motiviert mich, jetzt schicke ich auch meine Arbeitsprobe irgendwo hin oder so, weißt du, dass Leute hier wirklich was Handfestes mit rausnehmen. Und als ich das gehört habe, dass du deine Arbeitsproben immer ungefragterweise ja sozusagen wieder dahin geschickt hast, dich immer wieder angeboten und im Gedächtnis sozusagen gehalten hast bei den ehemaligen, nicht alten Kollegen, das, und du warst 21 oder so ähnlich, say 21, das ist ja schon eine Frage auch des Selbstbewusstseins. Und ich weiß noch, dass es bei mir früher ein Riesenthema war, wenn meine Eltern so gesagt haben, hey, wir kennen da jemanden, dass ich gesagt habe, nee, aber ich will es alleine machen. Mhm. Und auf der anderen Seite war es für mich immer auch ein großes Ding, mich so selber zu promoten sozusagen, ist es ja im Grunde, ne? Du hast Self-Branding betrieben. Du hast gesagt, hey, ich bin jetzt besser geworden, hier ist meine Arbeit. Und hast quasi, ne, nicht jetzt auf einer Instagram-Plattform in dem Sinne oder du hattest damals noch keine Website, aber du hast bei denen in deren Wahrnehmung die Marke Lea Wagner schon aufgebaut. War das eine Eigeninitiative, weil du genau wusstest, jetzt habe ich Blut geleckt, ich habe Bock zu moderieren, dann muss ich da dranbleiben? Oder war das auch vielleicht von deinen Eltern eine Initiative? Wie war das bei dir? Wo kam der Gedanke her?
Was es leichter gemacht hat, war natürlich, dass die mich schon kannten und ich da ja gearbeitet habe als Studentin und die mir auch gesagt haben, lass uns in Kontakt bleiben, melde ich immer mal wieder. Und ich konnte mich halt immer auf diese eine, vielleicht auch einfach laissez-faire getätigte Aussage so beziehen, du hast ja gesagt, so, ich kann mich immer mal melden und habe es dann halt auch gemacht. Und ich glaube schon, dass ich auch das Glück hatte, da zwei sehr, sehr tolle Sportchefs zu haben, die auch wirklich Interesse gezeigt haben. Aber klar haben die nicht auf jede E-Mail reagiert. So. Manchmal kam auch gar nichts. Manchmal kam, wow, cool, du machst Fortschritte. Manchmal kam keine Antwort. Aber dann habe ich halt nochmal geschrieben, so ein paar Monate später, hey, irgendeinen Anknüpfungspunkt halt versucht
ganz
zu finden.
Wichtig.
Der VfB hat gewonnen. Und wie geht's euch so? Und also und halt nochmal was angehängt.
Habt ihr schon also, das letzte Video gesehen? Ja.
Genau, einfach immer mal so dran zu bleiben. Ja.
Wichtig aber, ne, das Learning auch. Auch wenn man mal keine Antwort oder keine Reaktion bekommt, das kann ja auch ein Bewerbungsgespräch sein oder whatever. Oder hier, ich in meiner Recherche oder Akquise für neue Team-Members. Ne, ist ganz wichtig, ist nicht irgendwie persönlich zu nehmen oder auf sich selber zu beziehen, wenn keine Antwort kommt, sondern im Zweifel mit ein bisschen Abstand nochmal nachhaken, ja, ganz entspannt.
Ja, klar, also ich glaube schon,
so weiter dran bleiben.
So ein bisschen Fingerspitzengefühl dazu gehört, dass man nicht krass auf die Nerven geht. Ich würde jetzt nicht empfehlen, dass man irgendwie alle 3 Tage schreibt, weil man ja auch versuchen muss, mit einer bisschen, ja, mit ein bisschen Empathie zu verstehen, was der andere halt für einen krassen Job hat. So. Die haben ja so viel zu tun, die können sich nicht dauernd von einer ehemaligen studentischen Hilfskraft das anschauen. Aber da halt, ja genau, dann auch nicht mit einer Erwartungshaltung reinzugehen, ich will jetzt, dass er mir so viel Feedback gibt, sondern einfach wertschätzend zu sagen, ich weiß es enorm zu schätzen, dass du das anguckst, mir vielleicht sogar einen Satz dazu schreibst, was ich verbessern kann, das ist super.
Ja,
Und da halt eine Dankbarkeit zu haben und keine zu große Erwartung.
Ja, geil. Und dann hat es irgendwann geklappt. Dann bist du von Hallo Günzburg wieder zurückgekommen.
Genau, dann kam tatsächlich per Facebook an Neujahr 2000, wann war das? 18. Ja, ist noch gar nicht so lange her. 2018 kam dann von dem SWR-Sportchef Harald Dietz eine Nachricht, dass er sich das alles immer angeschaut hat und ob wir uns demnächst mal treffen wollen.
Mega, geiles Gefühl, oder?
Ja, das war richtig cool. Also ich war krass aufgeregt dann erstmal. Und was dann so kommt, ist, dann hat er aber tatsächlich gesagt, du, uns gefällt es gut. Aber uns gefällt vor allem auch gut, dass du auch Beiträge machen kannst, dass du auch als VJ, weißt du?
Ich dachte, die Hartnäckigkeit sagst du. Ja, total,
das,
klar.
Das bestimmt war auch, dass er gemerkt hat, hey, die will das, aber auch, dass er mich zurückgeholt hat unter der Prämisse, die kann alles machen. Und ich habe hab Online-Artikel geschrieben, ich habe unseren Instagram- und Facebook-Kanal von SWR Sport betreut. Ich habe Beiträge teilweise auch gedreht, vor allem geschnitten, gesprochen. Und er durfte dann recht schnell auch durch Live-Schalten so ein bisschen Moderationserfahrung sammeln. Aber es ging halt vor allem darum, wir brauchen jemanden, der uns wirklich hilft, und zwar bei allem. Und dass du alles kannst. Und ich glaube, das ist auch so ein großes, großes Thema, dass viele denken, ich will Moderator werden und sich dann darauf konzentrieren. Aber ich glaube, wichtig ist vor allem zu sagen, ich interessiere mich dafür, ich will in dem Bereich arbeiten. Und was es am Ende wird, das ist egal. Ich schaue erstmal oder vertraue den Leuten, dass die meine Talente sehen und will erstmal nutzen, egal was ich machen kann. Mhm.
Wann kam denn für dich der Switch zum Sport? Weil du hast gesagt, du hast bayerische Kulturveranstaltungen erstmal gemacht. Und der Sport ist ja jetzt schon, also Nische ist das falsche Wort, vor allem wenn wir über Fußball sprechen, müssen wir nicht drüber reden, aber es gibt auch sehr nischige Sportarten, kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf. Was bedeutet für dich diese Sparte, nennen wir es Sparte und nicht Nische, Sport? Und wann hat es für dich Klick gemacht sozusagen, oder wann war es für dich klar, dass es das werden soll?
Ich glaube, das war schon recht früh. Ich konnte halt in meinem Volontariat, da war die Sportsendung einfach schon besetzt. Da konnte ich halt nicht, hatte ich nicht die Chance, mich da auch mal vor der Kamera ausprobieren zu dürfen. Das kam dann auch mal, das hieß Arena, das Format, und das durfte ich dann auch immer mal moderieren als Aushilfe quasi, wenn der eigentliche Moderator krank war oder irgendwie im Urlaub. Aber Sport war schon so mit 15 nach dem Boogie-Praktikum, hat mir das schon dann auch echt angefangen, Spaß zu machen. Und dann bin ich eher so in die Richtung.
Aber selber hast du nie so im Verein oder sowas gemacht, ne? Ich habe das noch versucht rauszufinden.
Fußball, nicht Volleyball.
Ich mal Beachvolleyball gesehen.
Genau, Volleyball habe ich im Verein gespielt,
Ah, nice. Okay, ja doch. Also dann gab es auf jeden Fall auch die Base.
Ja.
Und das zweite Thema, das ich noch aus deiner letzten Antwort so ein bisschen rausgefiltert habe, war gerade das Thema Erfahrung. Das, finde ich, spielt nämlich auch eine Riesenrolle, vor allem in diesem Bereich. Du hast gerade gesagt, du durftest dann, als du zurück zum SWR gegangen bist, natürlich schneiden und Matzen machen auch und weiterhin so diese holistische Erfahrung sammeln. Aber du durftest auch Erfahrung sammeln in ersten Schalten und so. Vielleicht kannst du mal deine persönliche Erfahrung, jetzt benutze ich das Wort schon wieder, wiedergeben, so wie es für dich war, so zu wachsen in diesem Bereich vor der Kamera, weil für mich persönlich war das immer so, dass es jedes Mal irgendwas Neues gab, vor allem am Anfang, und ganz viele Leute unterschätzen das, glaube ich, manchmal, dass auch jede Situation eigentlich ganz individuell ist. Eine Schalte ist was anderes als ein Sideline-Reporter. Ist was anderes, als wenn du im Studio stehst und drei Kameraleute um dich herum. Vielleicht hast du Publikum, vielleicht hast du kein Publikum. Es ist live, es ist aufgezeichnet. Wie würdest du sagen, oder was sind für dich so bestimmte Punkte gewesen in der Laufbahn vor der Kamera, die du für dich erschlossen hast, so, die für dich wichtig waren? Mega lange ausgeholt, um die Frage auf den Punkt zu bringen.
Alles gut, aber gut verständlich gemacht. Nee, ich glaube, erstmal ist der Sprung von aufgezeichnet zu live ein sehr, sehr großer. In meinem Volontariat hatten wir gar nicht die Möglichkeit, live zu senden. Da war alles immer aufgezeichnet. Mhm. Und dann wirklich vor einer Kamera zu stehen mit dem Wissen im Kopf, egal was jetzt passiert, die Leute werden das sehen. So, also ich kann nicht sagen, ich mache das nochmal oder so. Wenn ich jetzt anfange zu husten, wenn ich anfange zu schwitzen, wenn, keine Ahnung, mein Gesicht anfängt zu zucken, ich einen Lachflash kriege, egal was passiert, ich kann es nicht verhindern. Und das hat mir krass viel Angst gemacht, so im ersten Moment. Mhm. Also das war eine Live-Schalte während der Weltmeisterschaft 2018 beim Public Viewing. Und ich wusste, ich glaube, es war 1:10 Redezeit. Mhm. Und ich habe das
auch miese Zeit, ne?
Voll wenig.
70 Sekunden, ja, whatever
voll
krass, that means.
Genau, aber trotz, also auf der einen Seite super wenig, auf der anderen Seite viel, wenn du das ganz alleine füllst.
Und dann so, und dann muss ich das füllen und das sind 70 Sekunden, so wie time ich das?
Genau.
Und dann habe ich was anderes gesagt, als ich mir überlegt habe und so, ja, ja.
Ja, ja, genau. Und das macht einem schon irgendwie erstmal Angst. Also ich dachte erst, boah, kein Problem, klar, kriege ich hin, ist ja gar nichts. Und dann aber echt in den Momenten dann kurz davor, wenn du auf dem Ohr schon, weißt du, den Moderator hast und
Countdown
so und die Regie
so.
Und sagst gleich live. Und ich denkst so, fuck, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich hier einfach umfalle oder so? Das hat mir schon extrem Angst gemacht. Und das Learning ist, glaube ich, dass man mit der Zeit immer lockerer wird, auch was die Vorbereitung betrifft. Also da habe ich mir extrem viel aufgeschrieben. Ich bin letztens mal, weil ich einen Studiogast zweimal hatte, ich hatte Timo Hildebrand mal wieder in der Sendung und ich hatte den in meinem Casting damals Sport im Dritten, genau. Das war mein Casting-Gast. Also da haben sie quasi die Sendung sechsmal mit verschiedenen Moderatoren durchgespielt, aber richtig auch mit Studiogästen und so und mit Publikum.
Ja.
Und deshalb habe ich da mein Recherchepapier von damals aufgemacht, geöffnet hatte es noch und wollte einfach schauen, was ich mir damals notiert habe und habe da gesehen, wie ich mir wirklich echt noch fast alles ausgeschrieben habe. Also nicht nur Anmoderationen, sondern auch Fragen und so. Und das war wichtig damals für mich, aber mittlerweile weiß ich, dass ich viel authentischer bin, wenn ich mir weniger aufschreibe, dann passiert mir mal ein und so. Und da hatte ich vorher enorm große Angst vor, dass ich mal irgendwie einen Moment habe, wenn ich ins Stocken gerate, wenn ich nicht weiß, was ich als nächstes sagen soll oder so. Und mittlerweile bin ich aber der Auffassung, dass es viel natürlicher ist und viel sympathischer rüberkommt, als wenn ich wie ein Roboter da zwar perfekt formulierte Sätze raushaue, aber es halt einfach nicht natürlich klingt so. Und das war so eine Veränderung, die Erfahrung eben mit sich bringt.
Schön.
Nicht Mut zur Lücke, also ich bin immer noch viel, viel zu gut vorbereitet. Mhm. Ich habe immer noch viel zu viel Kram da irgendwie draufstehen, was ich gerne noch unterbringen würde. Das ist schon so, dass ich da sehr akribisch bin, aber nicht mehr so...
Ja, einfach Mut.
Genau,
einfach Mut.
Punkt. Angst davor.
Ja. Voll, das ist sehr schön gesagt. Wie würdest du denn grundsätzlich sagen, dass du dich vorbereitest? Wie viel Vorbereitung geht in eine Sendung? Liest du viel? Hörst du viel? Guckst du Videos? Telefonierst du vielleicht? Was sind für dich die wichtigsten Faktoren?
Alles, was du gerade gesagt hast, mache ich. Schon echt viel Vorbereitung. Früher war es für so eine Sonntagabend-Talkshow von 45 Minuten echt noch 5 Tage, habe ich mich hingesetzt. Mittlerweile sind es immer noch so 2 Tage. Also wir haben eine Presserecherche vom SWR, da können wir dann sagen, XY ist Studiogast, Lisa Ramoschka kommt zu mir in die Sendung, erstellen wir mal bitte eine Presserecherche von bis vor 10 Jahren. Und dann werden alle möglichen Zeitungsartikel gesammelt, die über die Person geschrieben wurden und so. Und dann kannst du je nach Thema dich da fokussieren. Dann würde ich mir deine Podcasts anhören, je nachdem deine Spiele gucken. Telefonieren, wenn ich jemanden kenne, der dich kennt, mit dem dann nochmal sprechen und so. Ich höre auch gerne Podcasts zur Vorbereitung, das mache ich viel. Ich habe, Heimstell ist eine Show im HR, die ich moderiere und da höre ich immer so einen Eintracht-Podcast. Einfach nebenbei so ein bisschen, also echt eine Kombination aus allem.
Ja, ja. Was würdest du sagen, macht dir am meisten Spaß? Wir haben schon so ein bisschen angeschnitten, dass wirklich ja alles anders ist. Im Stadion ist anders als im Studio, mit einem Gast, mit zwei, Publikum ohne, live, nicht live. Hast du da, würdest du sagen, einen Bereich oder eine Art zu arbeiten, die dich am meisten erfüllt?
Ja, live, vor Ort, mit Publikum. Das ist die Kombination aus den drei Sachen am allermeisten. Ich glaube tatsächlich, dass es da Unterschiede gibt, je nach Typ, ob man es mehr mag, alleine im Studio oder mit Publikum und Gästen. Und ich beispielsweise fühle mich viel, viel wohler, wenn ich jemanden neben mir stehen habe, also wenn ich Gäste habe und wenn ich Publikum habe. Irgendwie finde ich das viel leichter, dann in diese, nicht Rolle zu finden, aber dann irgendwie sich so in die Situation reinzufühlen.
Ja,
und
kann
dieses,
ich gut nachvollziehen.
Alleine im leeren Studio zu stehen und dann auf Knopfdruck zu funktionieren, 40 Sekunden, dann wieder 15
schön,
Minuten Pause, finde ich viel schwieriger. Also tatsächlich bin ich lieber 45 Minuten am Stück im On und mache mein Ding, als irgendwie nur eine Minute und dann wieder Pause. Ich moderiere diese Freitagabend-Sportschau, zweite Liga, und das ist für mich mit die schwerste Sendung, weil das sind nur zwei Spielberichte, die sind aber 15 Minuten lang. Ich habe nur drei Aufschläge, und wenn ich die verhunze, dann verhunze ich aber, also weißt du, du hast einfach...
Ja.
Und dann ist es dunkel und still und leer, und da dann deine Grundanspannung hochzuhalten und dich da so reinzupuschen, ist viel schwieriger, als wenn du in einem vollen Stadion vor Ort bist und neben dir steht ein Experte, ihr habt zusammen eine gute Zeit und dann kommt ihr natürlich rüber. Also das ist
voll.
Ja, das sind so meine Favorites.
Ja, ganz interessant. Aber wie ist das für dich das Thema, was heißt aber, nicht aber, vergiss das aber. Wie ist das Thema Nervosität für dich? Ich fand es gerade süß, dass du gesagt hast, als ich habe seinen Namen vergessen, der Sport Chef damals angerufen
Harald
hat,
Dietz.
Da warst du aufgeregt, Harald Dietz, vor dem Gespräch, und du meintest vor deinem ersten Aufsager, als du dann gemerkt hast, so, jetzt geht's wirklich los, da warst du nervös. Ich schätze, das Thema Aufregung legt sich zum einen mit Erfahrung, mit Selbstvertrauen in sich selbst, wenn man einfach in 1000 Situationen war und durch 1000 Situationen durchgekommen ist, dann wächst so das Vertrauen, das ist eigentlich das beste Wort, in sich selbst. Und auch einfach, man kann ja nicht für immer aufgeregt sein, oder? Weil sonst wäre der Job ja auch wahnsinnig energie.
Wahnsinnig anstrengend.
Zehrend.
Ja, das stimmt. Hat sich voll verändert. Und jetzt fällt mir gerade auch eine Situation ein, Lisa. Das war noch während meines Volontariats, und da war ich vor einer Sendung so aufgeregt. Dabei ist es ja alles aufgezeichnet gewesen. Ich hatte so viele Versuche, wie ich bin.
Es passiert nichts, ja.
Ich habe 4 Tage oder so davor nicht geschlafen, 4 Nächte. Und habe dann echt zu meinem damaligen Freund gesagt, ich glaube, ich bin da falsch. Das ist nicht mein Job. Also ich kann das ja mein Leben nicht so machen, dass ich dann immer 4 Nächte davor nicht schlafen kann. Ich war dann echt ein Frack. Du weißt ja, wie man, also ich bin dann echt auch durch.
Ja.
Und habe wirklich gedacht, fuck, ich bin hier falsch. Ich kann das nicht. Wenn ich mir da wirklich die Nächte um die Ohren haue, vor so viel Aufregung und so, und der Körper stellt sich aber drauf ein, der stellt sich um. Mittlerweile schlafe ich vor Sendung Bombe. Nach Sendung habe ich lange Zeit nicht geschlafen. Auch das ist jetzt anders. Ich schlafe wirklich tief und fest. Ich war montags nach der Sonntagabendsendung immer total gerädert. Also das war echt, als hättest du so einen krassen Kater. Also richtig Hangover, so einfach leer, weil all das Adrenalin so aus dir raus ist und du hast alles gegeben. Und dann habe ich mich montags oft so richtig schlapp und leer und träge gefühlt. Und auch das ist
Lea
echt
gefühlt.
Besser geworden. Lea gefühlt. Lea.
What a joke. Ja.
Ja, und ja, das ist aber echt mit die schönste Entwicklung an Erfahrung, die ich am meisten genieße.
Schön gesagt.
Genau,
ja.
Dass du es jetzt wirklich auch genießen kannst.
Dass
und sonst
wächst.
War der Preis sehr, sehr hoch, den du dafür zahlst. Es hat immer so viel Spaß gemacht. Aber das davor und das danach war echt anstrengend so. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass es zu 99% nur noch Spaß macht. Und das ist schon cool, weil die Aufregung sich mittlerweile echt voll in Grenzen hält.
Mega. Lass uns nochmal kurz zurückgehen zu dieser ersten Sendung und den 4 schlaflosen Nächten. Ganz schön, dass du nämlich gerade so ehrlich gesagt hast, hey, und ich habe gedacht, ich gehöre da nicht hin, weil es sich so, nicht falsch anfühlt, aber weil es mich so viel kostet.
Ja.
Was war für dich denn der Turning Point, dass du dann gedacht hast, vielleicht ist es ja doch richtig und vielleicht wachse ich da ja wirklich rein.
Ich glaube, das waren wirklich nur, also wieder Harald Dietz, der, der auch darauf vertraut hat, dass ich das kann. Das hätte ich in dem Moment nie zugegeben, aber er hat mir immer mehr zugetraut, als ich mir selbst. Als er dann irgendwann gesagt hat, ich glaube, du könntest diese Samstagssendung moderieren, wir probieren das mal. Dachte ich so, verarscht. Also dann kommen dir wirklich so Gedanken, so, ist es einfach echt nur ein gemeiner Mensch und der will dich so richtig auflaufen lassen? Oder also so, krass, so wirklich, ja, dass ja. du so richtig denkst, es kann jetzt nicht wahr sein, dass der dir das zutraut, so. Oder dann auch das Casting für Sport im Dritten damals, habe ich wirklich Gedanken gehabt. Ich weiß noch, dass ich zu meiner Family gesagt habe, was ist, wenn der mich da einfach nur hinstellen will, weil der Moderator eigentlich schon feststeht und er einfach einen schlechten Vergleich braucht, um zu zeigen, wie gut der andere Moderator ist. Weißt du, irgendwie sowas. Solche Gedanken hatte ich. Das ist echt krass. Und
krass.
Er hat mir da aber irgendwie so vertraut, dass man dann...
Also Lea, ich sehe seit 3 Jahren deine Arbeitsproben. I know you.
Ja, keine Ahnung, ja. Das war gut, dass ich da dran geblieben bin.
Ja, definitiv.
Nee, und das war wirklich schön. Und irgendwann wächst dann auch das Vertrauen, glaube ich, in dich selbst. Und es ist wirklich einfach Erfahrung. Also ich habe auch viel mit tollen Kollegen gesprochen, die gesagt haben, gib dir Zeit, du wirst ruhiger. Und ich habe immer gesagt, das ist mein Traumjob in 5 Jahren. Weil jetzt ist es echt anstrengend. Aber wenn ich irgendwann einfach nur noch das machen kann, ohne diesen ganzen Hustle davor, nicht insofern Hustle-Vorbereitung, sondern Anspannung, dann ist es der geilste Job der Welt. Und ich weiß, ich werde dahin kommen. Irgendwann war dieses Vertrauen da, dass ich wusste, es wird so sein, es ist Zeit. Und so war es dann auch.
Richtig schön gesagt. Und ich möchte jetzt darauf aufspringen, dass du gesagt hast, es ist mein Traumberuf in 5 Jahren. Bist du jemand, der schon sehr ehrgeizig auch die Karriere plant, ist jetzt das falsche Wort, aber sich Ziele setzt und versucht, die nötigen Schritte in die richtige Richtung zu tun? Oder bist du mehr so, nö, ich habe jetzt Bock auf Fernsehen und ich habe noch den Kontakt und jetzt schicke ich ihm einfach mal ein paar Arbeitsproben und guck mal, was passiert. Wie würdest du dich da einordnen?
Schon sehr geplant. Also schon sehr, sehr ehrgeizig. Das war echt seit diesem Praktikum wollte ich auch unbedingt. Ich war so froh damals. Ich weiß noch, dass ich mit der Glücklichste war bei uns im Jahrgang, dass wir endlich Abi hatten und ich war 17, weil ich das Gefühl hatte, jetzt kann ich endlich meinem Traum nachgehen und sofort anfangen. Geil. Ich wollte auch null reisen oder so, sondern sofort studieren, weil ich das so schnell wie möglich abhaken wollte, damit ich dann damit weitermachen kann mit Volo. Und habe auch in keinem der Semesterferien jemals irgendwie eine Reise gemacht. Ich habe immer Praktika gemacht. Ich hatte keine einzige Semesterferien wirklich frei und habe gesagt, oh, ich habe Bock, mal dahin zu reisen, sondern für mich war Studium mit die anstrengendste Zeit, weil ich halt immer studiert habe, parallel gearbeitet und Semesterferien ein Praktikum gemacht habe, weil ich halt wusste, wie wichtig das ist und ich sehr viel Wert auf das gegeben habe, was mir empfohlen wurde. Da war ich total dankbar, dass ich mit Leuten sprechen konnte, die diesen Job machen, und die haben halt immer gesagt, Praktikum A und O, du brauchst Kontakt, du brauchst Arbeitsproben, sonst hast du keine Chance, und deshalb dann da voll in die Richtung, ja.
Crazy. Und ist es jetzt nochmal, um den Bogen ganz zurück zum Anfang zu schlagen, ist es auch jetzt noch so, wenn ich an mein Gespräch denke, wenn Leute mich fragen, was, also du bist Moderatorin, willst du die Sportschau moderieren, so, setzt du dir auch so weiter Ziele? 1 Jahres, 5 Jahres, übergeordnete Life-Goals? Wie sieht das aus?
Also ich habe mir so Ziele gesetzt, als ich zum SWR bin, war schon so mein Ziel, ich will irgendwann mal Sport im Dritten moderieren. Das war das so. Und da dachte ich, wenn ich 30 bin und das schaffe, dann hab, also so, das war, und das ging, wie gesagt, viel, viel schneller als erwartet, aber auch, weil ich so viel Vertrauen hatte. Und weiter ging es eigentlich nicht. Also jetzt Skispringen zum Beispiel habe ich mir gar nicht so als Ziel gesetzt, weil tatsächlich dann meistens auch Türen aufgehen, die du vorher gar nicht gesehen hast. Also du wusstest gar nicht, dass sie da sind. Und auf einmal sind sie offen und du siehst sie dann zum ersten Mal und denkst dann, ja, das will ich haben. Also so als rauskam, dass Matthias Obtenhövel die ARD verlässt, das war ja 0,0 absehbar, dass da jemals irgendwie, oder jemals schon, aber vielleicht auch erst in 10, 15 Jahren im Skispringen frei wird. Und dann war das da und ich habe das mitbekommen. Und dann war auf einmal, ich will das unbedingt machen. Ich will das machen. Aber davor war es gar nicht so präsent, weil ich nicht wusste, dass es die Möglichkeit gibt. So. Also.
Ja, das ist aber ganz interessant. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay, pass auf. Und noch 1000 weitere Fragen, aber die werden wir jetzt hier so ein bisschen einbauen. Ich habe 3 weitere Kategorien, die du quasi ziehen darfst, wie in einem DFB-Auslosungsvorgang.
Klar, sind das so? Die habe ich auch. Da habe ich immer meine Haarmaske drin.
Ich wollte gerade sagen, selbstverständlich sind das die guten von DM, aber geil, heute sind sie unsere Loskugeln. Welche hättest du gerne?
Oh, Mitte.
Mitte? Okay, let's see. Es wird jedes Mal eine andere Reihenfolge. Wir haben das Shootout, das sogenannte. Das habe ich vorbereitet. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde. Mhm. Are you ready?
Yes.
Hopefully. Du darfst natürlich auch, ja natürlich, ganz entspannt. Du darfst natürlich auch gerne ausführen, um dich zu erklären. Das muss jetzt nicht hier gefaked schnell ablaufen oder so. Die erste hatten wir eigentlich schon tatsächlich, aber Studio oder Spielfeldrand?
Spielfeldrand.
Das Spielfeldrand. Das Spielfeldrand. Den Spielfeldrand. Deine größte Stärke?
Spontanität.
I like it. Lieber im Stadion als Fan oder im Stadion für einen Job?
Oh. Puh. Kann ich nicht. Kann ich nicht sagen, glaube ich. Ist viel zu schwierig. Oh, als, du kennst es ja, ich glaube, als, für einen Job bekommt man vom Spiel oft nicht so viel mit, weil man ja während
halt
des Spiels
ganz
viele Absprachen treffen muss mit der Redaktion, mit der Regie, welche Szenen spiele ich ein und so. Dann guckst du nach unten, schreibst dein Zeug auf einmal passiert was, also du siehst vieles nicht. Aber trotzdem liebe ich es total, weil man so präsent ist, weißt du?
Mhm,
das ist, glaube ich, auch das, was ich an unserem Job am meisten liebe, dass du da fokussiert bist und nicht deine Gedanken
zuhörst
so rasen,
und,
genau,
ja.
sondern du bist voll im Moment. Und dieses Schlüsselding im Moment zu sein, ist echt, glaube ich, so das große Thema unserer Zeit, was den wenigsten gelingt, was aber der Schlüssel eigentlich zum Glück ist. Und ich liebe das, dass man dann wirklich auch mal präsent sein kann im Moment. Und auch beim Fußball fällt es mir echt oft schwer, obwohl ich diesen Sport liebe im Stadion, dann wirklich nur da zu sein. Und mich nicht mit meinem Nebenmann zu unterhalten, nicht zu gucken, was da unten gerade sonst noch so abgeht, nicht mir noch ein Getränk zu holen, kurz am Handy zu sein, so weißt du.
Und aber als Fan gehört ja mehr dazu auch. Du gehst ja eigentlich nicht dann hin, um präsent zu sein, also oder anders präsent, gell? Nicht präsent im Sinne von, du musst jedes Detail vom Spiel mitkriegen, sondern die Fanerfahrung, da gehört ja der Drink auch dazu.
Genau.
Und das Gespräch mit dem Nebenmann. Schön gesagt. I like it. Die nächste Runde ist, ranke deine Top 5 Sportarten aus Jobsicht.
Wo ich am liebsten als Journalistin dabei bin?
Korrekt.
Skispringen, auf jeden Fall.
Ist Nummer 1?
Ja, vor Ort auf jeden Fall, weil es einfach das Allerspektakulärste ist. Oh, ich wage, also durch Olympia war ich jetzt schon bei einigen Sachen, klar. Puh, ich fand vor Ort auch Reiten ziemlich geil, ehrlich gesagt. Ich fand es voll spannend beim Springreiten, dann diese Stille.
Ja.
Und du wusstest so, Gott, wenn das Pferd jetzt dieses Hindernis reißt, ist vorbei. Und das war so eine krasse Anspannung.
Glaube ich.
Ich fand Tischtennis auch ziemlich geil, aber es ist auf jeden Fall auf Platz 2 Fußball.
Okay.
Und der Rest, ich glaube, ich war noch nie bei irgendwas, was ich jetzt langweilig fand, ehrlich gesagt. Ja.
Ja, da, wie ist das denn für dich? Kurze Unterbrechung der Schnellfragenrunde. Aber das war für mich auch immer so ein Ding, Psycho-Gedankenfehler sozusagen. Als ich angefangen habe zu arbeiten, hatte ich immer so wie den Glaubenssatz im Kopf, wenn ich es im Fußball schaffe, dann habe ich es im Sport geschafft. Und dann hat man, oder auch so aus Journalistensicht, klicken natürlich die Artikel, die große Namen haben, die Bundesligisten bearbeiten oder besprechen, thematisieren, die klicken immer besser und haben deshalb eine ganz andere Relevanz und so. Und so wird ganz oft, finde ich, der Sport grundsätzlich behandelt. Und als ich dann mal links und rechts andere Sachen gemacht habe, andere Sportler kennengelernt habe, andere auch Atmosphären so bei Live-Events, habe ich gemerkt, es ist gar nicht unbedingt am allergeilsten im Fußball zu arbeiten, sondern so viele Sportarten geben einem so viel, auch aus Moderationssicht. Wie ist das für dich?
Ja, also ich glaube, du machst ja auch viel Basketball und so. Ich kann das gar nicht so von mir sagen, weil ich schon vor allem Fußball mache. Aber durch das Skispringen jetzt, es ist schon so, dass es den, ja, dein Blickfeld einfach nochmal öffnet und du merkst, wie, oder auch bei Olympia, wie eigen der Fußball schon auch ist, ne? Also so, wie viel angenehmer das Arbeiten tatsächlich in anderen Sportarten auch sein kann, weil du einfach bei der Recherche viel weniger Probleme hast, direkt zu sagen, hey, können wir noch mal quatschen. Der Bundestrainer bei den Skispringern, Stefan Horngacher, setzt sich vor der Vierschanzentournee mit ihr im Hotel auf einen Kaffee hin und beantwortet deine Fragen so direkt. Und dass du halt auch irgendwie, ich will jetzt gar nicht von Dankbarkeit sprechen, weil das muss niemand haben, aber es ist trotzdem schön, in einem Interview danach zu merken, der Sportler genießt es gerade, dass ein Interesse an seinem Erfolg da ist. Und er nimmt sich Zeit für das Interview, weil er vielleicht auch das ein bisschen genießt. So.
Ja.
Und ja, er fühlt sich geehrt von deinem Interesse, von deinen Fragen.
Ja.
Wenn du die ehrlich stellst, wenn du wirklich wissen willst, so was da gerade abgeht und so, dann ist es total schön und da ist überhaupt keine Hochnäsigkeit zu spüren, im Sinne von, du verstehst doch eh nicht so, was hier eigentlich abgeht. So. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es im Fußball so ist, aber es ist schon nochmal auffällig, wie, in was für einer anderen Welt sich dann doch der Fußball manchmal bewegt.
Schon, schon. Und so interessant auch, dass du das sagst, dass die Wertschätzung von der anderen Seite eine ganz andere ist. Dass andere Sportler, andere Teilnehmer das ja wirklich wertschätzen. Und ich finde, man kann es den Fußballern manchmal auch nicht so krass übel nehmen, weil sie ja einfach so übermedialisiert sind. Da wird ja aus jedem Satz ein Artikel gemacht, auch teilweise. Deswegen, ja, fairerweise an der Stelle. Aber so eine ganz andere Empathie ist da teilweise da. Das ist schon, ja, interessant.
Ja, übermedialisiert, aber eben auch, weil sie halt alle 2-3 Tage irgendwie Interviews geben müssen.
Ja, ja.
Und klar haben die da irgendwann nicht mehr so viel Bock. Der Tischtennisspieler hätte wahrscheinlich auch weniger Bock, wenn er alle 3 Tage irgendwie so im Fokus stehen würde. Und das ist halt einfach eine Frage der Schlagzahl so.
Ja, voll. Alright, zurück in unsere Fragenrunde. Lieber Podcast hören oder Buch lesen?
Buch lesen.
Ja. Bist du ein Leser?
Ja, schon.
Was liest du denn so?
Gerade liegt hier auf dem Tisch von Juli C. unter Leuten. Das hat mir jemand gegeben. Ich habe davor von ihr gelesen über Menschen. Das war auch total interessant und lese auch viel gerne so ein bisschen. Was ich letztens gelesen habe, das ist schon ganz alt, von Dale Carnegie heißt der, glaube ich. Wie heißt es nochmal?
Wie man Freunde gewinnt.
Wie man Freunde gewinnt, habe ich auch gelesen, ja.
Das kenne ich von Ihnen.
Genau, und Sorge dich nicht, lebe.
Ah ja.
Genau, so heißt es.
Schön.
It's All Good ist auch so ein Buch, was ich jetzt vor ein paar Monaten gelesen habe. Das hat mir viel geholfen. Das Kind in dir muss Heimat finden, habe ich auch gelesen.
Ah, interessant. Also auch so psychologisch ein bisschen.
Genau, weil das echt
tiefergehende Themen.
Einem viel hilft, auch ein Job hilft.
Ja, und ich finde auch manchmal, wenn man so ein Buch liest, hat man so eine ganz andere Möglichkeit, so Themen für sich zu bearbeiten, weil niemand gibt dir eine Meinung, niemand verurteilt gerade, was du denkst, und du kannst so auch viel kritischer mit dir selber umgehen, weil du kannst es vor so Themen vor dir selber ganz anders eingestehen als in einem Gespräch teilweise oder so,
ja,
gell?
Ja, das stimmt, also das stimmt, und auch in deiner Zeit so, also so kannst du das dann nochmal durchlesen und so kannst ein bisschen drüber nachdenken, kannst es mal weglegen. Und im Gegensatz, also Podcast höre ich extrem viel und extrem gerne, aber es ist halt für mich eher so ein Nebenbei-Ding. So entweder im Auto oder beim Joggen oder beim Fertigmachen morgens im Bad oder so. Höre ich super gerne Podcast. Aber Buch ist auch einfach schön. Da wären wir wieder bei dem Thema Präsenz und Fokussierung, weil du dann auch mal nur das machst. Und beim Fernsehgucken ist es ja auch manchmal schwer, da nicht nebenbei noch irgendwie was zu machen.
Voll,
und das mag ich schon sehr gerne.
Schön gesagt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo ordnest du deine Kickbase-Skills ein?
10. Bin ich ganz vorne mit dabei.
Ganz,
ich habe die Liga zwar
10.
noch nicht gewonnen, aber eigentlich hätte ich es verdient gehabt. Es ist mal wieder sehr, sehr viel Verletzungspech.
Ich verstehe, ich verstehe. Meine Problematik bei Kickbase ist jedes Mal, und deshalb habe ich es jetzt auch eingestellt, weil es einfach...
Nein, hast du auch gehört.
Ich schaffe es einfach nicht. Ja, Freitagabend bin ich nicht im Plus. End of the story. Und dann passiert das 2-mal in einer Saison und dann bist du ja auf jeden Fall raus.
Voll, also du kannst nicht mit Geld umgehen, Lisa, willst du damit sagen.
Ja, genau. Naja, auf jeden Fall nicht bis Freitagabend um 18.30 Uhr. Das ist ja das Ding.
Ja.
Ah,
nee, das ist mir noch nie passiert. Okay. Das ist mir noch nie passiert. Aber ich habe wirklich viele Königstransfers. Ich habe viel auf Haaland gesetzt. Goretzka habe ich im Kader. Und
du hast Haaland?
Ich habe Haaland und trotzdem führe ich die Liga nicht an, weil der Junge jetzt lange verletzt war. Und das war bitter.
Halten.
Ja, ich habe ihn auch gehalten. Ich habe auf ihn vertraut. Ich war niemand, der ihn dann irgendwie schnell fallen lässt. Aber bisher hat er es noch nicht komplett zurückgezahlt. Deshalb.
Ja, ich glaube, du musst dich mal melden bei ihm. So, Bro, also ich habe dich nicht fallen lassen.
Ja, pay it back.
Payback-Time. You know? Schön. Falls du es hörst, lieber Erling.
Ja.
Es ist jetzt Zeit. So, und die letzte ist, lieber Winter- oder Sommersport?
Zum Gucken oder zum Arbeiten? Puh.
Das habe ich mir jetzt nicht überlegt. Wenn dir eine Richtung leichter fällt zu beantworten,
darfst du es gerne dir aussuchen. Eigentlich Sommersport wegen Temperatur, aber Wintersport wegen geiler Sport halt. Also ich mag Wintersport schon extrem gerne. So, das ist bei uns einfach Tradition. Mhm. Das haben wir immer früher. Schön. Lief Samstag nur Wintersport, Sonntag nur Wintersport, morgens bis abends.
Echt?
Bei meinen Großeltern geil. Schon ist immer so. Aber ich bin schon ein großer Liebhaber von sehr warmen Temperaturen. Und deshalb hätte ich auch nichts dagegen, mal so einen Ironman auf Hawaii zu begleiten.
Oh ja, wär in Ordnung. Ja. Wäre okay, glaube ich auch. Du machst dich ja jetzt bald auf den Weg aber nach China, nach Peking, für die Winter-Olympics.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie sagt man das denn auf Deutsch? Weil die Olympiade ist ja falsch. Das ist die Zeit dazwischen.
Olympischen Spiele.
Für die Winter-Olympischen Spiele. Anyways, da fährst du jetzt hin. Hattest ja auch schon die Sommerspiele im Sack. Wie bereitest du dich darauf jetzt vor? Was sind so deine Themen, die auf dich zukommen? Boah. Für das Thema Winter Olympics.
Also eigentlich gar nicht, kann man sich darauf vorbereiten. Im Sommer auf die Olympischen Spiele konnte ich mich gar nicht vorbereiten, weil du tatsächlich erst am Abend vorher gegen 21 Uhr erfährst, was du am nächsten Tag machst. Ob Echt? Du zum Zehnkampf fährst oder ob du zum Surfen fährst oder ob du zum Radsport fährst oder Mountainbike oder also allem. Das ist wirklich. Dann kannst du anfangen zu lesen. Aber sonst kannst du ja echt nicht auf alle Sportarten vorbereiten. Und deshalb gar nicht. Ich werde viel Skispringen machen. Und da bereite ich mich ja vor, weil ich jetzt schon mit den Skispringern viel unterwegs bin. Und dann.
Definitiv.
Ja.
Wie war die Vierschanzentournee für dich?
Ist ja noch.
Ja, gerade
ist
kommst
ja noch.
Quasi.
Ich fahre jetzt.
Fährst du auch wieder zurück?
Morgen fahre ich nach Bischofshofen.
Get it.
Genau, okay. Es war jetzt ARD, ZDF, ZDF, ARD. Jetzt Neujahrsspringen hatte ich erst ZDF. Morgen ist wieder Innsbruck dran beim ZDF. Und wir haben dann das Finale in Bischofshofen bei der ARD.
Ich verstehe.
Genau.
Und da geht's für dich auch wieder hin.
Und da fahre ich dann wieder hin, jetzt nach Österreich morgen. Großartig. Hat sehr viel Spaß gemacht bisher. Mal gucken. Also jetzt die Ergebnisse stimmen noch nicht so ganz. Ich hatte große Hoffnung, dass wir jetzt wirklich nach 20 Jahren endlich mal wieder einen deutschen Tourneesieger haben. Das wäre natürlich zum Auftakt für mich persönlich gut auszuhalten gewesen, aber mal gucken. Nee, es macht einfach enorm viel Spaß, vor Ort sein zu dürfen. Das ist das Coole.
Glaube ich. Und lass uns mal zu den Olympics zurückkommen. Du fährst dann bald los. Seid ihr im Team? Bist du hauptsächlich alleine verantwortlich für das, was da passiert? Und ich hatte gehört, in der Sommerrunde war das mega kompliziert, also was heißt kompliziert, aber total schwierig wegen der ganzen Corona-Beschränkungen. Ihr durftet euch überhaupt nicht frei bewegen und so. Habt ihr da jetzt schon einen Ausblick, wie das Arbeiten auch dieses Mal werden könnte?
Ja, also eher noch schlimmer. Das war wirklich so, dass echt einige Kollegen auch abgesagt haben, die noch im Sommer in Tokio mit dabei waren, weil die gesagt haben, wir wollen unter den Arbeitsbedingungen, können wir das nicht machen.
Krass.
In Tokio hatten wir 2 Wochen Hotelquarantäne und durften am Tag 15 Minuten noch raus, in den Supermarkt eine Viertelstunde. Das haben wir in Peking nicht und da sind es auch 3 Wochen komplett Hotelquarantäne. Und in Tokio war es eigentlich verboten, aber ja schon trotzdem nicht ganz so streng kontrolliert, dass man wenigstens abends mal zu zweit auf dem Zimmer sitzen konnte und sein bei Uber Eats bestelltes Essen da gemeinsam einnehmen konnte.
Krass.
Weil ins Hotelrestaurant so durftest du nicht. Und in Peking sind sie da wohl noch mal viel, viel strenger. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen die politische Situation von China verfolgt, nimmt man das auch eher ernst. So deren Regeln.
Krass.
Ich glaube, da ist Japan noch demokratischer.
Ja.
Und deshalb, ja, wir werden da jeden Tag zusätzlich PCR getestet und der Sender kann für nichts garantieren, wenn du positiv bist. Ist nicht bekannt, wo sie dich hinpacken.
Wow.
So, in welches Krankenhaus sie dich da bringen. was sie dann mit dir vorhaben. Du bist dann einfach erstmal aus dem Verkehr gezogen und auf dich allein gestellt. Der Sender kann da nichts machen. Die lassen nicht mit sich reden von wegen das und das wird das Quarantänehotel, sondern das muss man dann vor Ort sehen.
Hey, so habe ich das noch nie gesehen. Mhm. Und ich bin kein ängstlicher Mensch, aber da würde ich jetzt schon sagen, heavy.
Ja.
Weiß ich nicht.
Deshalb, ich glaube, das ist auch gar nicht so, dass ich mich thematisch noch nicht so richtig vorbereiten muss, sondern auch, ich will mich noch nicht so richtig damit auseinandersetzen. Ich meine, wird es gut umkriegen. Okay. So, es ist überhaupt nichts Schlimmes. Es geht vorbei, aber es ist dann wirklich echt auch viel Job und wenig Vergnügen, glaube ich.
Mhm. Ha, also das ist auch so dein Mindset, mit dem du da gerade reingehst, weil ich muss es tatsächlich, denke ich da auch manchmal an dich, wenn Laura von Torra sagt, und das sagt die öfter in Interviews oder so, dass es einer ihrer absoluten Träume ist, mal Olympia zu begleiten in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Und du darfst, und ich hatte das auch so interessant gefunden, und das ist ja völlig legitim, dass du gesagt hast, so ja, und Tokio war auch einfach so krass, weil es einfach so streng war und irgendwie gar keinen Raum für Genuss sozusagen.
Ja.
Ich habe das jetzt, leg dir diese Worte in den Mund.
Ja, aber so kann man es zusammenfassen, das stimmt, ja. Also trotzdem sind die Wettkämpfe einzigartig. Also trotzdem ist es ein riesiger Privileg, da dabei sein zu können, wenn Sportler das Größte im Leben eines Sportlers erreichen. So, es ist natürlich wunderschön, ja. Aber einem fällt schon auf, dass Work-Life-Balance enorm wichtig ist. Also wenn ich von der Sendung nach Hause komme, mache ich die Sendung vielleicht auch noch mal besser, wenn ich weiß, ich habe am nächsten Tag was Schönes vor. Weil wir natürlich schon auch irgendwo Menschen sind und die Freude, die wir transportieren, muss echt sein. Und wenn man, glaube ich, gerade eine schwere Zeit hat, wird es mir enorm schwerfallen, mich da total zu verstellen. Und ich bin natürlich noch mal besser, wenn ich mich dann auch abends freue, nach Hause zu kommen, weil da jemand ist, der auf mich wartet, weil ich dann vielleicht einen schönen Tag noch irgendwie danach habe, den ich frei habe. Und wenn es aber wirklich Sport nur der Job ist und du da nichts anderes hast und weißt, wenn ich hier jetzt fertig bin, dann sitze ich allein im Hotelzimmer und esse die 10. Nudelsuppe in meinem Bett.
Ja. Ja.
Hab da überhaupt keinen Platz, mich zu bewegen. Mir ist Bewegung extrem wichtig. Ich mache viel Sport, weil ich das brauche für mich. Und die Möglichkeit gab es halt auch einfach nicht. Also
das ist krass.
Du kannst dich nicht bewegen. Ich liebe lange Spaziergänge. Ich mache fast alles zu Fuß, was ich kann, im seltenen Auto, weil ich es einfach genieße, laufen zu können. Und das, dass du einfach, du darfst nicht laufen. Du bewegst deine Beine halt kaum, außer irgendwie dann in dem Arbeitsort, wo du bist. Aber du wirst ja wirklich nur von Tür zu Tür gekarrt, weil du dich nicht draußen aufhalten kannst. Und das fand ich schon extrem belastend. Und irgendwie 2 Schritte um dein Bett ist dann halt auch nicht so richtig die Erfüllung.
Nee.
Ja.
Ja, krass. Hey, und jetzt hast du schon so ein bisschen angefangen. Ich habe jetzt, während du angefangen hast zu sprechen, einfach mal die nächste Kategorie gezogen, weil wir da vorher einmal kurz drüber gesprochen hatten. Die nächste Kategorie ist der Einwurf. Mhm. Das Thema, das du uns mitbringst. Und da hattest du vorher gesagt, du könntest dir Thema Work-Life-Balance vorstellen. Jetzt sind wir hier schon ganz natürlicherweise angekommen.
Ja, voll gut, passend.
Wir
hast du es beruflich moderieren, Lisa?
Habe ich schon mal versucht. Führ doch noch mal aus. Also du hast gerade unter anderem auch den Sport für dich angesprochen. Wie hältst du es damit? Was bedeutet Sport für dich? Was machst du auch, um in der Birne fit zu bleiben? Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ich habe jetzt angefangen zu jonglieren. Das ist auch gut jetzt für Peking. Wow. Weil das kann ich auch in meinem Hotelzimmer machen. Ja, ich habe angefangen zu jonglieren jetzt im Urlaub.
Hey.
Für die Birne, weil mir jemand gesagt hat, das sei wirklich gut. Also erstens, um beide Gehirnhälften zu trainieren. Und zweitens, weil man dadurch gut abschalten kann. Hey, warum ist es so lustig? Warum lachst
du
so?
Ich weiß es auch nicht so genau. Ich weiß es nicht. Ich finde es geil. Hast du jetzt 3 Jonglierbälle gekauft und zack, zu Hause?
Habe ich tatsächlich. Habe ich. Die liegen da vorne auch.
Ich kann nicht jonglieren.
Ich habe es noch nie davor probiert. Ich war auch echt kein Talent. Also derjenige, der mir das jetzt gezeigt hat im Urlaub, musste geduldig sein. Ich habe es mit meiner Schwester mal probiert und die war viel schneller als ich. Ich habe auch echt nicht so richtig viel Ballgefühl, muss ich sagen, wirklich. Also als ich als Kind angefangen habe zu werfen und zu fangen, haben meine Eltern beide gesagt, okay, sind nicht so ihre Stärken. Ich konnte lange sehr schlecht fangen und kann immer noch nicht so richtig gut fangen und auch werfen. Aber das macht extrem viel Spaß, wenn man dann besser wird, so. Und
ja, voll.
Es ist halt auch echt eine Fokussierung, weil du dich enorm darauf konzentrieren musst, was du da gerade tust, denn sobald deine Gedanken abwandern, fällt dir halt alles runter. Und du musst wirklich konstant bei diesen drei Bällen, die sich da in der Luft bewegen, bleiben, sonst funktioniert es nicht. Und damit hat er mich halt gehabt, als er gesagt hat, das ist das Jonglieren. Und okay, gut, ich will das lernen, weil du halt oft, wenn du im Homeoffice bist, Sendung vorbereitest, dann isst du 20 Minuten was, aber du machst ja keine Pause. Deine Gedanken rasen ja weiter, du bist ja irgendwie gedanklich trotzdem noch da, irgendwie voll im Thema drin. Und da wirklich aber mal zum Runterkommen und deinen Gedanken eine Pause zu gönnen, finde ich das ziemlich cool. Deshalb will ich da dranbleiben.
Finde ich, ich unterstütze das. Ich wollte dich natürlich auch nicht auslachen. Ich habe einfach mich wahrscheinlich gefreut auf der exotischen Richtung, die unser Gespräch angenommen hat. Ich möchte jetzt nochmal eingehen auf eine Sache, die ich vorhin schon mir im Hinterkopf notiert habe, und zwar das Thema Präsenz. Mhm. Du hast gesagt, das ist total wichtig und das macht für dich den Beruf in vielerlei Hinsicht so besonders, weil du messerscharf in der Sekunde bist, du musst alles ausblenden, du bist fokussiert. Welchen Stellenwert nimmt das Thema Präsentsein für dich auch ein, wenn wir jetzt, ne, über das Thema Work-Life-Balance und ja, so ein bisschen Erfüllung, ja, mhm, wenn wir noch einen Schritt weiter drüber gehen, sprechen?
Voll viel. Ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was noch viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Ich habe da letztens mit meiner Mama länger drüber geredet, was wir eigentlich in der Schule lernen und was so sinnvoll wäre, was wir noch viel früher lernen. Also ich fange jetzt gerade erst irgendwie seit einem guten Jahr an, mich damit zu beschäftigen, wie man es schafft, irgendwie sich auch einfach mal zu lösen und gedanklich, also wie man es schafft, seine Gedanken zu kontrollieren und ja, wie man dadurch viel mehr sein Glück in den eigenen Händen trägt, weil du voll oft schön einfach zulässt, wie deine Gedanken rasen, in eine völlig falsche Richtung vielleicht. Und ja, das einfach zu lernen, zu kontrollieren. Und das kam jetzt nicht spät so, aber es ist halt trotzdem irgendwie, wenn man das, glaube ich, von Kind auf mehr beigebracht bekommt, wie man wirklich in Momenten präsent ist. Ich weiß auch nicht, ob das schön, echt so ein Problem unserer Generation ist, durch Smartphones. Ich habe mich auch gefragt, wie menschliche Beziehungen sich verändern würden, wenn wir das nicht hätten. Mhm. Bin auch echt mit Instagram, ich habe Facebook nicht, ich habe Twitter nicht, das ist das Einzige, was ich nutze, weil es vielleicht beruflich echt auch mittlerweile relevant geworden ist. Ja, aber auch da ist es so eine Hassliebe. Das kann dich voll unglücklich machen und manchmal merkst du gar nicht, warum es das tut, aber das bringt dich halt einfach aus dem Moment oft. Und ich habe echt so für mich herausgefunden, dass es am besten ist, wenn ich es einfach lösche, wenn ich im Urlaub bin, damit ich gar nicht in Versuchung gerate, da reinzugehen, weil ich sitze dann da mit meinen Liebsten, bin dann kurz da drauf, schaue irgendwelche Storys, sehe Freundin XY ist da und der ist da und da und die macht gerade den und den Job und kann gar nicht verhindern, dass ich mit den ganzen Gedanken dann da hängen bleibe und dann vielleicht noch 10 Minuten weiter da bin und dann verpasse ich, was um mich rum geschieht so. Und das finde ich echt herausfordernd, zu lernen, damit umzugehen und wieder zu lernen, den Moment wirklich so, wie er ist, anzunehmen und auch wahrzunehmen, alles um uns rum. Da gibt es verschiedene Tricks, wie man seine Psyche da trainieren kann und so. Und das ist, glaube ich, auch gut für den Job, aber es ist vor allem was ich mir für mein Privatleben einfach zum Ziel gesetzt habe, das besser zu machen.
Und einfach für das Leben per se, gell?
Absolut. Ja, absolut.
Kannst du einen Trick mit uns teilen?
Ich habe angefangen zu meditieren und das ist dann wirklich so, dass du da reingehst und dich enorm anstrengst, weil ich dann versuche, 12 Minuten...
Nicht zu denken.
Nee, das schaffe ich nicht mehr, aber die Gedanken wahrzunehmen und aufzuhalten, bevor sie sich weiterentwickeln. Oft denkst du doch und merkst 3 Minuten später, krass, darüber bin ich jetzt da drauf gekommen, ne? Du siehst irgendwas und das erinnert dich an was und dann spinnt sich der Gedanke weiter und weiter und weiter und auf einmal fühlst du eine Emotion, irgendwas stresst dich, du merkst, wie du angespannt wirst und weißt aber gar nicht mehr, wie ich jetzt überhaupt da hingekommen bin, so.
Warum?
Und das stand in einem Buch ganz schön, dass Meditation ist, zu lernen, den Raum zwischen Gedanken und Emotionen zu nutzen. Dass da halt ein Raum dazwischen ist und dass du den Gedanken wahrnimmst, bevor du dann eine negative Emotion entwickeln kannst und dann halt da wieder rausgehst. Denkst, oh fuck, ich muss noch das und das machen und auf einmal fühlst du dich gestresst, du merkst, dein Brustraum wird eng und so. Und dass du aber, bevor diese Emotion passiert, dann ist es schwieriger, sie wieder rückgängig zu machen, den Gedanken aber beiseite zu schieben. Und ich stelle mir dann ganz oft irgendwie das Meer vor und zwei Bücherregale, einmal Vergangenheit und Zukunft. Und die Gedanken dann schnell da reinzuschieben, das Buch zuzuklappen, da rein, okay, ist Vergangenheit. Und jetzt schau wieder aufs Meer. Und dann wirklich präsent zu sein, voll konzentriert zu sein. Und dann kommt der nächste Gedanke. Und bevor ich mich darin vertiefe, den auch wieder einzuordnen, in mein Bücherregal zu stellen. Und hoffe einfach, dass ich dadurch lerne, das auch im Alltag schneller irgendwie zu machen. Ja.
Ganz schön. Ach, und sowieso, der erste Schritt ist ja einfach, das zu checken und so, sich so mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen und zu verstehen, ich bin nicht meine Gedanken, sondern ich kann sie beiseite schieben und sie müssen nicht meine Emotionen bestimmen. Hey, und so witzig, dass du das gesagt hast, ein Satz von mir noch zum Thema so, ob Social Media uns tatsächlich in diese Richtung treibt. Ich bin mir ganz sicher und ich habe gerade zwei Bücher gelesen und man nimmt ja auch immer raus das, was einen gerade am meisten beschäftigt. Mhm. Ich habe einmal das Buch gelesen Deep Work. Ich habe vergessen, wer es geschrieben hat, aber er ist auch bekannt. Und das zweite ist gerade Quick Learning oder Quick Brain. Quick K-W-I-K, so heißt er mit Nachnamen, glaube ich. Auf jeden Fall geht es in beiden Büchern im Grunde darum, dass wir unsere Aufmerksamkeit so krass splitten, dass wir es nicht mehr aushalten, 5 Minuten an der Bushaltestelle zu stehen und einfach in die Gegend zu gucken, sondern dass wir es immer füllen mit kurz, keine Ahnung, Insta oder whatever. Und dass dadurch unsere Fähigkeit, sich einfach für eine längere Spanne auf eine Sache einzulassen, total minimiert wird.
Ja.
Und das habe ich mir gerade so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Einfach, also, und ich müsste wahrscheinlich auch einfach mal ab und zu Instagram löschen, aber so, ich gucke jetzt einen Film und lege mein Handy in den anderen Raum und gucke jetzt anderthalb Stunden den Film. Punkt.
Einfach nicht neben dich zu legen, ne? Einfach woanders, ja.
Wirklich. Oder einfach so zu sagen, okay, ich warte jetzt hier 5 Minuten und ich lese jetzt nicht noch einen Artikel zwischendurch, weil sonst schaffe ich es nicht, sondern ich gucke jetzt in die Luft und bin einfach hier. Und dass man so auch wieder einfach so ein bisschen, ja, so damit hoffentlich auch die Fähigkeit trainiert sozusagen, sich tiefer auf Situationen einzulassen. Dass ich, weißt du, die Unterhaltung von Anfang bis Ende führe, komplett präsent, um dein Wort zu benutzen, ohne das Handy zu benutzen oder ohne an irgendwas anderes zu denken oder einfach wieder so abzudriften. Und das, also habe ich jetzt auch nochmal gemerkt, ich meinte gerade, ich habe Neujahr mit meiner Familie gefeiert, so, dass es einfach so eine viel reichere Erfahrung schafft und dass es viel qualitativ hochwertiger ist.
Ja, das finde ich immer das Traurigste, wenn man aus einer Begegnung geht und irgendwie danach erst spürt, oh, ich war gar nicht so richtig da. Ich war noch so gefangen, so in meinem Jobding und so, und meinen Gedanken noch so angespannt. Ich konnte es nicht so richtig genießen und das macht mich dann total traurig. Und daher kam das auch, dieser Impuls, okay, ich versuche jetzt was zu verändern. Und was du gerade beschreibst, genau das ist es, glaube ich, auch. Das mache ich auch ganz oft, dass ich echt versuche, wenn ich warte, dann diesem Impuls zu widerstehen, mein Handy rauszuholen, sondern einfach meine Umgebung wahrzunehmen und zu beschreiben, quasi in meinen Gedanken, so was ich da sehe, die Gerüche, was höre ich gerade und das alles so wirklich bewusst wahrzunehmen und dich darauf zu konzentrieren. Und ganz oft denke ich danach, krass, voll gut, dass du es gemacht hast, weil das wäre dir alles gerade entgangen. Oder auch in der Bahn einfach mein Handy nicht rauszuholen. Und dann siehst du, wie liebevoll eine Mama gerade mit ihrem Kind umgeht und die lachen. Also so einfach so, das hätte ich alles nicht gesehen, wenn ich jetzt wieder nur an meinem Handy gewesen wäre. Und das sind so Dinge, die muss man wirklich wieder lernen, glaube ich.
Voll. Oder halt einfach aktiv wieder angehen, auf jeden Fall.
Ja.
Sehr schön. Und wir kommen jetzt, liebe Lea, nicht nur zum Ende, langsam aber sicher, unserer Folge, sondern auch zu unserer letzten Kategorie, glaube ich.
Mhm.
Und zwar hast du ja gerade wunderschönerweise, bin ich auch sehr dankbar, dass du das so offen mit uns geteilt hast, das Thema Meditation angesprochen und so ein bisschen als Trick für dich selber beschrieben für Situationen, in denen zum Beispiel deine Gedanken rasen, in denen du dich selber zu dir bringen möchtest und ja, dir damit ja auch so eine kleine Hilfestellung sozusagen gibst. Die letzte Kategorie ist der Head Coach. Und in dieser Kategorie würde ich immer gerne von meinen Gesprächspartnerinnen erfahren, wer oder was ist ein Faktor in deinem Leben, kann auch aus der Vergangenheit eine konkrete Situation sein oder allgemein gefasst, der quasi die Aufgabe eines Head Coaches wie in einem Team übernimmt, der dich führt, der dich leitet, dir vielleicht Hilfestellungen gibt oder in einer bestimmten Situation dich aus einem Loch oder einer schwierigen Situation rausgeholt hat, um dich so ein bisschen zu coachen. Was kommt dir in den Sinn?
Also beruflich ist es auf jeden Fall, der Name ist jetzt schon häufiger gefallen, aber mein Sportchef, Harald Dietz, so, das würde ich sagen, ist beruflich tatsächlich so mein Headcoach, weil der, und das ist in der Branche echt nicht selbstverständlich, enorm viel Schön. Empathie und Vertrauen mitbringt. Und sonst habe ich das, glaube ich, gar nicht so richtig. Also das ist echt eine Kombination aus vielen. Meine Familie, mein Partner gibt mir total viel Kraft, Inspiration. Von ihm sind auch viele Bücher. Und meine Mama ist sehr, ja, was heißt spirituell, aber schon auch sehr offen. Die ist Yogalehrerin und hat auch eine Ausbildung zur Glückslehrerin gemacht. Und mit der kann ich gut über solche Themen reden. Ja, weil sie halt auch, also die wollen das ja wirklich an Schulen dann auch unterrichten. Und wie man ja da einfach so ein Gefühl für entwickelt. Was ist Glück? Wie stelle ich Glück her? Was bedeutet
schön.
Das?
Schön. Ja. An Schulen. Mhm. Wow.
Voll. Voll, super wichtig, meiner Meinung nach. Total schöner Gedanke und ich bin einfach nur gespannt, Mega. Wie sowas die Gesellschaft auch vielleicht verändert.
Ganz interessant. Ja. Aber sehr schöne Antwort, trotzdem. Liebe Lea, und damit bin ich auch jetzt langsam aber sicher zum Ende meiner Fragen angekommen. Hast du das Gefühl, dass du noch irgendwas nachlegen möchtest? Schwirrt dir noch ein Gedanke im Kopf herum, den du, weiß ich nicht äußern konntest oder so? Das hat man ja manchmal. Nee?
Nee, überhaupt nicht. Das war total schön, auch dass du irgendwie so ein bisschen den Blick über den Tellerrand hattest und auch das von dir geteilt hast und so die Anekdote jetzt beim Warten an der Bushaltestelle. Da werde ich noch oft dran denken.
Dankeschön. Es war für mich ein sehr, sehr cooles Gespräch auch. Und du darfst noch eine letzte Sache für unsere ZuhörerInnen tun, und zwar darfst du die Folge für uns schließen mit einer Art Motivationsrede, mit einem kleinen Pep-Talk für die Jungs und Mädels, die uns zuhören, in der du vielleicht nochmal zusammenfassen kannst in deinen Worten direkt aus dem Herz, warum man an sich und seine Träume glauben soll, warum man mutig sein soll, warum man selbstbewusst und Selbstvertrauen haben darf, warum man ja immer weitermachen muss.
Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich bei uns im Job, das klingt immer so abgedroschen, aber Authentizität. Und wenn ich in meinem normalen Leben, in meinem Privatleben Interesse an meinem Gegenüber mitbringe, zuhören kann, mich einfühlen kann, Empathie empfinden kann, dann ist das Einzige, was ich tun muss, all das eben auch in meinem Job zu tun. Und dann bin ich schon richtig gut, glaube ich. Und das ist ja so der größte Tipp, den ich geben kann.
Schöner Tipp. Tausend Dank, liebe Lea. Alles Gute für die Olympics, selbstverständlich.
Vielen Dank.
Ich werde dich im Blick haben.
Ich werde jonglieren lernen. Ja. Nächstes Mal, wenn wir uns hören, kann ich es mit 7 Bällen.
Geil. Alright, habe ich einen Blick drauf.
Ich habe Zeit dafür dann, ja.
Perfekt. Nee, aber vielen Dank, war ein cooles Gespräch. Ich hoffe für dich auch und ich hoffe auch, dass alle, die zuhören, genauso viel mitnehmen können.
Das hoffe ich auch. Vielen Dank euch. Vielen Dank, liebe Lisa.